Danke, dass du dir die Zeit nimmst für den Podcast der Köln City Church. Egal, von wo du heute zuhörst, wir beten, dass dich diese Message ermutigt und stärkt.
Einen wunderschönen guten Morgen, City Church Köln. Richtig schön, euch hier zu haben und alle Menschen, die online sind, herzlich willkommen. Es ist Sonntag, es ist Kirche und Kirche ist absolut das Beste, was es auf dieser Welt gibt. Und deswegen ist es absolut genial, dass du da bist, dass du eingeschaltet hast, dass du vor deinem Bildschirm sitzt. Und ich hoffe, du hast dir gemütlich gemacht, du hast einen Kaffee in der Hand und du hast eine Haltung, wo du was empfangen möchtest. Denn wenn du keine Haltung hast, wo du was empfangen möchtest, dann ist es schwer, dann kann ich mir hier vorne, dann kann ich anfangen zu tanzen und zu hüpfen, kann alles Mögliche machen, dann dringe ich gar nicht zu dir durch. Aber wenn du vielleicht sagst, ich öffne mein Herz ein ganz bisschen, dann schaffen wir es zusammen, heute Morgen Gott zu hören und seine Stimme zu hören. Und ich bin so begeistert, hier zu sein, das ganze Team, City Church Köln, ihr seid Game Changer und es macht richtig Spaß. Ich bin heute Morgen mit jemandem zusammengekommen, mit dem Dennis Strehl, und wir lernen hier. Wir lernen, wir saugen auf, wir schreiben auf, weil ihr einfach Riesenvorreiter seid. Und es ist eine Kirche, die uns inspiriert und die ganz Deutschland inspiriert. Und ich glaube, dass die besten Tage noch vor euch liegen. Und ich möchte gerne beten zum Start und betet doch mit mir mit. Danke, Jesus, dass wir heute Morgen hier zusammen verbunden sind. Danke, Jesus, dass du hier bist, dass deine Gegenwart hier ist in Köln. Und alle Menschen, die zuschauen in ganz Deutschland. Und ich möchte dich bitten, dass du uns segnest heute Morgen, dass du zu uns redest und dass du uns offenbarst, was auf deinem Herzen liegt. We are one. Amen. Cool. Mega Vision für dieses Jahr. One. Mag ich sehr, sehr gerne. Und ich darf heute Morgen, das ist eine Riesenehre, darf ich diese Serie eröffnen. Also nicht die ganze Serie One, aber eben We are one. Und es ist eines meiner Leidenschaftsthemen, ist die Kirche, ist die Ortskirche. Und ich möchte ja ganz kurz mal dich mit hineinnehmen. Stell dir vor, fiktiv, vor über 2000 Jahren hätte dich einer gefragt, hey, möchtest du eine Wette eingehen mit mir? Und gut, wir Christen, wir wetten nicht so, ne? Aber egal. Stell dir vor, du hättest es trotzdem gemacht. Und jemand wäre zu dir gekommen und hätte gesagt, hey, vor über 2000 Jahren, stell dir das Setting vor, du wärst in Israel, du hättest erlebt, da gibt's einen Jesus mit so ein paar Jüngern, die durch die Gegend laufen, die haben auch krasse Sachen gemacht. Und dort gibt es das ganze Römische Reich. Das, was unfassbar mächtig ist, wo alle wissen, weltweit, das mächtigste Volk, die mächtigste Regierung, die unfassbar was aufgebaut haben. Und Jesus mit 12 Jüngern. Und stell dir vor, jemand wäre zu dir gekommen und hätte gesagt, wir gehen eine folgende Wette ein. Was denkst du, wir wetten um Döner, wer wird in 2000 Jahren immer noch da sein und die Organisation gegründet haben, die den meisten Einfluss in dieser Welt hat? Keiner hätte auf Jesus getippt, sondern jeder hätte gesagt, natürlich das Römische Reich. Aber was ist heute da? Ja, es gibt die Römer, es gibt noch Rom, es gibt Italien. Aber dieses wahnsinnige Römische Reich von damals gibt es so gar nicht mehr. Was gibt es aber? Es gibt eine Organisation, die seit über 2000 Jahren überlebt hat. Mit der krummsten Theologie, die es jemals gegeben hat, mit der besten Theologie, die es jemals gegeben hat. Mit Menschen, die gute und die nicht so gute Dinge getan haben. Die Krisenzeiten, Kriege, Verfolgung und was auch immer durchgemacht haben. Aber dies heute in einer Schönheit und Kreativität, was ich hier heute sehe, immer noch da ist. Und wisst ihr, was witzig ist? Wie nennen wir heute unsere Kinder? Josef, Maria, also nicht wir persönlich, aber manche machen das so. Jonathan und was auch immer. Titus, Timotheus. Wie nennen wir unsere Hunde? Nero und Cäsar. So, jetzt weißt du, was über 2000 Jahre am meisten Bestand hatte, ist genau das, die lebendige Ortskirche. Jesus Christus ist die Hoffnung der Welt und er ist derjenige, der die lebendige Ortskirche baut. Wenn irgendjemand heute Morgen Zweifel daran hat, ob die lebendige Ortskirche noch relevant ist, dann möchte ich dich bitten zuzuhören. Ich möchte gerne aus einer Bibelstelle vorlesen, die Sarah und Dom auch gerade zitiert haben in dem Visionsvideo. Aber ich möchte uns mal mit hineinnehmen, die Stelle ein bisschen noch länger ausgebreitet zu lesen. Und dazu setze ich mich kurz, weil ich bin ein alter Mann und muss mal zwischendrin sitzen. Es hält. Johannes 17, 15 bis 23. Lest mal mit. Lest mal zusammen mit. Vielleicht schlägst du deine Bibel aus. Du kannst hier auf dem Bildschirm natürlich mitlesen, aber wir wollen das bewusst mal zusammenlesen, weil manchmal ist es gut, wenn man ein bisschen tiefer in die Bibel hineinschaut und ein bisschen was länger liest. Nicht immer, wir Christen sind immer so, wir lesen gerne einen Vers und vergessen dann den Kontext. Deswegen möchte ich ein bisschen mehr lesen. Also, hier sagt Jesus in einem Gebet an seinen Vater. Also Jesus hat gelebt über 30 Jahre und dann wurde er gekreuzigt und ist wieder auferstanden. Und bevor er gekreuzigt wurde, hat er einen sehr intimen Moment mit seinem Vater. So, und die Frage ist, was ist das Letzte, wofür ich bete, wenn ich diesen Gang mache und wenn ich weiß, ich bin hier bald verschwunden und hinterlasse etwas? Was ist das letzte Gebet, wo ich sage, so, das ist das, was übrig bleiben soll in dieser Welt? Wofür bitte ich Gott? Was möchte ich, wenn ich vor allen Dingen vorhabe, dass mindestens über 2000 Jahren die kleine Mini-Organisation, die ich gerade gegründet habe, Bestand haben soll? Dann sagt er, er fängt an, ich bitte dich nicht, auch interessant, ne? Erstmal Gott zu sagen, wofür ich nicht bitte. Ich bitte dich nicht, sie aus der Welt herauszunehmen. Also lass sie nicht einfach verschwinden. Wir könnten hier eine ganze Predigt übrigens drüber halten. Gott möchte, dass wir in dieser Welt sind. Wir sind in dieser Welt, wir sind Teil dieser Welt und sollen einen Unterschied machen. Ich bitte sie nicht herauszunehmen, aber ich bitte dich, sie vor dem Bösen zu bewahren. Das finde ich sehr schön von Jesus, dass er das gebetet hat. Sie gehören nicht zur Welt, so wenig wie ich zur Welt gehöre. Also er stuft uns ein in seine Kategorie, das ehrt mich schon mal sehr. Mach sie durch die Wahrheit zu Menschen, die dir geweiht sind. Dein Wort ist die Wahrheit. So wie du mich in die Welt gesandt hast, habe ich auch sie in die Welt gesandt. Liebe Freunde, liebe Kirche, wir sind Gesandte in diese Welt. Wir sind Gesandte in diese Welt mit einem Auftrag. Und für sie weihe ich mich dir, damit auch sie durch die Wahrheit dir geweiht sind. Sehr fromme Worte mit sehr viel Gewicht. Ich bete aber nicht nur für sie, sondern auch für die Menschen, die auf ihr Wort hin an mich glauben werden. Jesus hat schon damals für mich gebetet und für dich gebetet, dass wir irgendwann zum Glauben kommen an ihn. Dass wir irgendwann erfahren, wer er ist. Vers 21, ich bete darum, und jetzt kommst, dass sie alle eins sind. One. Ich bete darum, dass sie eins sind. Sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich nun auch ihnen gegeben, damit sie eins sind, wo wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. So sollen sie zur völligen Einheit gelangen, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und dass sie von dir geliebt sind, wie ich von dir geliebt bin. Jesus bittet ein sehr, sehr starkes Gebet für uns. Er hat uns heute schon gesegnet. Er hat die Ortskirche heute gesegnet. Und was ich so absolut genial finde, ist, dass er betet, wir sollen eins sein. Wir sollen eins sein. Wir sollen keine zerstrittene Truppe sein. Wir sollen nicht irgendwo alleine unseren Weg gehen, sondern wir sollen eins sein. Und du kannst nur eins sein. So, jetzt mal an alle, die sagen, hey, ich brauche keine Kirche. Ja, Kirche ist, was soll das? Ist immer anstrengend. So viel Aufwand und Organisation. Und Kirche ist doch eigentlich nur ich und meine Bibel und vielleicht hier irgendwie noch mein Partner und mein Nachbar. Und das ist so ein bisschen, das reicht doch. Nein. Wie kann ich denn darum bitten, dass die Gesamtheit der Menschheit eins ist, wenn ich alleine bleibe? Eins sein kann ich nur, ich kann mit mir selbst auch eins sein, das ist schon mal eine ganz gute Grundlage. Aber es ist wichtig, dass mein Herz sich öffnet mit jemand anders, dessen Herz sich öffnet und wir zusammen mit mindestens drei zusammen unterwegs sind und mehr, um gemeinsam, wenn wir eins sind, eine Kraft zu haben. Wisst ihr, wo Einheit ist, ist Kraft. Wo Menschen sich eins sind, in eine Richtung zu gehen, da ist eine Kraft, die hat eine Power, das ist unfassbar. Und ich möchte gerne ein bisschen was Prophetisches in unser Land sagen. Ich glaube, dass die Corona-Zeit der Kirche Jesu Christi keinen Schaden gibt. Im Gegenteil. Mein Gefühl ist gerade, und wenn ich zu uns ins Ruhrgebiet schaue, wenn ich hier nach Köln schaue, wenn ich zu so vielen Kirchen schaue, mein Eindruck ist gerade, dass die Kirche gerade in der Corona-Zeit etwas vorbereitet, was in den nächsten Jahren sich offenbaren wird, was in den nächsten Jahren in einer Einheit eine Kraft bekommen wird, wo wir mit einem Schlag ins Land gehen, dem Bösen mal so richtig ans Bein pinkeln und eine Kraft sind und eine Hoffnung sind für Menschen, die hoffnungslos verloren sind. So, das heißt, wir sind gerade mitten in einer Serie, wir sind gerade mittendrin in einem Punkt, wo wir lernen können zu überlegen in der Corona-Zeit, obwohl wir alle vielleicht gerade mit Distanz und ist das scary gerade abends um 10, ist Totenstille auf der Straße, so, wo wir alle für uns sind, aber trotzdem merken, was bedeutet denn für mich Ortskirche zu sein. Ganz kurz ein Bild, was ich dir mitgeben möchte. Das ist so ein magisches Beziehungsdreieck, würde ich mal sagen, was Kirche ausmacht. Das ist wichtig als Grundlage. So ein bisschen eine Teaching-Predigt jetzt. Ich möchte dich ein bisschen mit hineinnehmen. Was ist eigentlich Kirche? So, Kirche kann nie immer nur die Beziehung zwischen Menschen sein, das wissen wir alle, sonst wäre es nicht Kirche, sonst wäre es ein Kaninchenzuchtverein, dann wird hier oben Kaninchen stehen und nicht Gott. So, aber das allererste ist immer unsere Beziehung zu Gott. Da fängt das Ganze an. Meine Beziehung zu Gott. Das heißt, ich habe verstanden, dass ich Kind Gottes bin und meine Beziehung zu ihm lebe, mit ihm eins werde. Dann natürlich ist Kirche nicht nur, dass ich irgendwo sitze alleine, da habe ich gerade drüber gesprochen und Kumbaya, my Lord, singe, sondern dass ich mit anderen Menschen, und das ist das in der Kirche, wir als Kirche zusammen Beziehungen leben. Ich glaube, dass Gottes Traum von Kirche, dass Gott einfach, dass der sitzt da und freut. Ich habe letztens meinen Kindern zugeschaut. Ich saß drin, wir waren draußen auf der Wiese und haben in der Hängematte einfach nur Quatsch gemacht, sind aufs Trampolin gesprungen und haben so laut gelacht und so einen Spaß gehabt. Ich saß drin mit Sarah und habe gesagt, guck mal, das ist doch wohl das Schönste, oder? Gerade unseren Kindern zuzuschauen, wie sie lachen, wie sie Spaß haben. Und ich glaube, dass Gott manchmal da sitzt und sagt, genau das ist das, was ich als Vater liebe. Wenn ich meine Kinder sehe, zusammen in der Organisation, die ich gegründet habe, in der lebendigen Ortskirche, wo sie zusammen auf dem Trampolin springen und wo sie zusammen sich Gedanken machen, wie können wir in Corona-Zeiten trotzdem Kirche bauen, wie können wir unsere Stadt erreichen, wie können wir zusammen einfach richtig Spaß haben. Aber auch Kirche ist dann falsch verstanden, wenn es nur in ist, wenn es exklusiv ist, wenn es nur für uns ist, wenn wir uns einsperren und sagen, hey, alle anderen, Pech gehabt, ne? Schön, dass ihr da draußen lebt, aber wir hier leben hier drin und haben unseren Spaß. Nein, es muss auch immer rausgehen. Es hat immer einen Auftrag. Und das muss fließen, so wie Wasser fließt. Wenn Wasser nicht fließt, wird es sterben, dann wird es eingehen, dann wird es stinken. Und genauso stinkt auch unsere Beziehung, wenn es nicht in einem Fluss ist, dieser drei Punkte. So, das mal ganz kurz eine Grundlage. Ich glaube, das hilft manchmal zu verstehen, warum verschiedene Komponenten in der Kirche absolut wichtig sind. So, und jetzt kommen wir zu einer Grundproblematik und da möchte ich dich mit hineinnehmen, denn unsere Gemeinschaft ist ja nicht nur immer happy clappy und Friede, Freude, Eierkuchen und alles ist super. Und wie viele Menschen kenne ich, die Kirchen verlassen haben? Nicht wegen dem Musikstil, sondern weil wir Menschen sind. So, die erste Kritik in der Bibel lesen wir in Genesis 2, Vers 18. Gott, der Herr, sagte, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm jemanden zur Seite stellen, der zu ihm passt. Der zu ihm passt. So, das heißt, die Bibel macht am Anfang sofort klar, alleine ist doof. Alleine keine Kraft. Alleine ist gleich Einsamkeit. Ich möchte ganz kurz mal was über Einsamkeit sagen. Einsamkeit, und vielleicht geht es dir gerade genauso, dass du einsam bist. Aber Einsamkeit ist nicht von Gott gewollt. Vielleicht sitzt du aber gerade da und sagst, ja super, jetzt erzählst du mir, Einsamkeit ist nicht von Gott gewollt, aber ich bete wie ein Horst dafür, dass ich nicht mehr einsam bin. Dass ich einen Partner finde, dass ich Freunde finde, dass ich sonst was finde. Ich möchte dir gerne zusagen, dass Gott dich hört. Ich möchte dir sagen, dass es mir leid tut, dass es dir so geht. Dass es aber dabei nicht stehen bleiben muss. Denn unser Schöpfer hat nicht Einsamkeit geschaffen. Er hat vielleicht Momente geschaffen, wo wir mal in die Einsamkeit gehen, um wieder Kraft zu haben. Das hat Jesus selber gemacht. Ich brauche das selber manchmal, dass ich in die Einsamkeit gehe, um Kraft zu haben wieder für Menschen. Aber grundsätzlich ist der Mensch nicht dazu geschaffen, einsam zu sein. Einsamkeit bezeichnet das subjektive Erleben von Individuen, keine oder zu geringe soziale Einbindung oder Unterstützung zu haben. Das heißt, ich bin komplett isoliert. Vereinfacht gesagt, Menschen haben das Gefühl, zu wenig Freundschaften zu haben in dieser Welt grundsätzlich und fühlen sich nicht gesehen und geliebt und trügerisch. Das ist jetzt ein bisschen klischeehaft, aber sorry, ich bring's trotzdem an. Trügerisch ist unser Instagram-Account. Weil wir abends im Bett alleine sitzen und das Gefühl haben, ich bin mit allen verbunden. Pustekuchen. Sofort entfolgt dir einer und du entfolgst jemanden und zack, das ist doch keine Freundschaft. Ich würde sagen, ich bin im guten Elternhaus aufgewachsen. Meine Eltern haben aber etwas gemacht, dass sie sehr oft umgezogen sind und ich bin mitgezogen, selbstverständlich. Nicht nur meine Eltern sind oft umgezogen. Und habe das erlebt, dass durch diese ganzen Umzüge ich mich manchmal einsam gefühlt habe, weil Freundschaften immer wieder abgebrochen sind und ich neue Freundschaften aufbauen musste. Und ich würde sagen, dass ich da einen kleinen Schaden mitgenommen habe, dass es mir schwer fällt, mein Herz zu öffnen für Menschen und zu schauen, dass mein Herz offen bleibt für Menschen und für Freundschaften. Und ich muss es immer wieder lernen, mich neu auf Freundschaften einzulassen. Und da gab es Momente, wo ich einsam war. Wo Einsamkeit etwas war, wo ich drunter gelitten habe. So, ich bin aber happy, dass ich dabei nicht stehen geblieben bin und gemerkt habe, dass mit Gottes Hilfe ich Freunde habe, Gemeinschaft um mich herum habe und sie leben kann. Und ich möchte ganz gerne mal was erzählen, was Folgen von Einsamkeit sind. Das sind natürlich immer Statistiken. Statistiken sind so wie alle Frauen haben Schuhgröße 39 und alle Männer haben 43, keine Ahnung. Und es gibt immer Leute, die natürlich eine andere Schuhgröße haben. Statistiken sind immer so ein grober Schnitt, weißt du? Aber mal aus einer Statistik, Folgen von Einsamkeit ist, haben wir hier auch, Folgen von Einsamkeit, eine kürzere Lebenserwartung. Risiko für Schlaganfälle 29% höher, wenn Menschen im Leben einsam sind. Krebs 25%. Das ist schon krass, oder? Geringe Stressresistenz. Das heißt, wenn du Stress im Leben hast, merkst du, wenn du einsam bist, kannst du Stress nicht so gut wie Menschen, die viel Gemeinschaft und ehrliche Gemeinschaft haben. Schlafstörung und Depression. Ganz ehrlich, Einsamkeit ist schädlich. Und wenn du dich gerade einsam fühlst, herzlich willkommen. Das Beste, was du gerade machen kannst, ist hier einschalten und Teil der City Church Köln zu sein. Folgen von gesunder Beziehung, können wir auch nochmal hier kurz sehen. Folgen von gesunder Beziehung sind folgendes. Folgen von gesunder Beziehung. Menschen sind statistisch gesehen zufriedener. Die Lebenserwartung steigt an, ist ja auch logisch, wenn wir es vorher umgekehrt gesagt hatten. Und Vertrauen in sich selbst und andere steigt. Und das, liebe Freunde, ist, finde ich, ja, ich will länger leben. Aber das ist ein Punkt, den ich mir so wünsche für viele Menschen um mich herum, dass ihr Vertrauen in sich und in andere steigt. Denn Gemeinschaft und Leben ist so viel wertvoller, wenn wir Vertrauen im Leben haben. Wenn wir uns gegenseitig vertrauen. Gemeinschaft ohne Vertrauen ist keine Gemeinschaft. Das ist ein Totalschaden. Das kannst du vergessen. Das ist vor die Wand gefahren. Eine Kirche ohne Vertrauen, ohne dass man sich gegenseitig vertraut, dass die Leiter den Menschen, die sie anleiten, vertrauen, dass die angeleitet werden, ihren Leitern vertrauen, dass man sich untereinander vertraut. Ohne Vertrauen kannst du eine Kirche einpacken. Oder du musst alles tun, dass das Vertrauen wiederhergestellt wird. Vertrauen ist aber auch eine Folge aus gesunder Gemeinschaft. Was macht für dich gesunde Gemeinschaft aus? Was würdest du sagen, wie erlebst du gesunde Gemeinschaft? Vielleicht in deiner Life Group, vielleicht in einem Team, in dem du mitmachst, vielleicht in deiner Familie, vielleicht auf deiner Arbeitsstelle. Gott schuf aber den Menschen als Gegenüber und das würde ich jetzt gerne mal ein bisschen reingehen und dass wir mal ein bisschen die Problematik anschauen, dass wir sagen, ja, Gemeinschaft an sich, wenn sie nicht gut läuft, wie gesagt, haben wir gerade auch gelernt, macht nicht so viel Sinn. Gemeinschaft ist halt nicht immer so einfach, ne? So, der Punkt ist, spätestens heute Morgen, als ich in diesen Raum hier in die Zirkusfabrik gekommen bin, spätestens dann war der Raum nicht mehr perfekt. So, das Problem ist, wir suchen immer nach Menschen instinktiv, die perfekt sind. Wir suchen nach Menschen, die nicht nach Knoblauch riechen. Wir suchen nach Menschen, die das beste Essen kochen. Wir suchen nach Menschen, die nicht genervt sind. Wir suchen nach Menschen, die mich nie enttäuschen. Und das Problem ist, dass der Anspruch des Perfekten heutzutage noch viel höher ist als früher. Weißt du warum? Weil alles, was wir online sehen, sieht meistens relativ perfekt aus. Und die Problematik ist genau dann, wenn du in eine Ortskirche kommst mit Menschen, die nicht perfekt sind, ist die Garantie sehr hoch, dass du Unperfektes erlebst und vielleicht sogar enttäuscht wirst. Wenn du in meiner Freundschaft bist, mit mir befreundet bist, wirst du irgendwann merken, auch ich kann enttäuschen. Jeder. So, das heißt, wenn ich den Anspruch habe, wie es mal im Himmel sein wird, das werde ich leider auf der Erde nicht finden. Und dann sagen Menschen, ja, jetzt bin ich in die Ostkirche gekommen. Sie ist doch Reflexion des Himmels, oder? Ja, aber wir leben noch auf dieser Erde. Deswegen ist die lebendige Ortskirche, die Hoffnung der Welt ist, weil Jesus Christus die Hoffnung der Welt ist, trotzdem ein Ort, der nicht immer perfekt ist. Dort, wo nämlich das Gegenüber ins Spiel kommt, wird es immer herausfordernd sein. Wo Menschen zusammenkommen, da treffen Probleme aufeinander. Und Henry Nouwen hat mal gesagt, Gemeinschaft ist der Ort, an dem genau der Mensch lebt, mit dem man am wenigsten zusammenleben möchte. Das ist ein krasser Satz, oder? Manche kennen es aus ihrer Ehe. Sorry. Das heißt, es gibt immer zwei Arten von Menschen. Ne? Es gibt die Gesunden, es gibt die Normalen, aber es gibt auch die Komischen und es gibt die unnormalen Menschen. Und wir müssen uns mal für eine Sache entscheiden. Wenn du dich sehnst nach Gemeinschaft, ich glaube, also es ist sehr schwer von hier vorne zu urteilen, weil ich verheiratet bin, wenn Menschen keinen Partner finden. Es gibt die unterschiedlichsten Möglichkeiten, aber eine Möglichkeit ist manchmal, dass manche Menschen die perfekte Person suchen. Und wenn du die suchst, schwer, ganz schwer. Wir müssen eine Sache akzeptieren, wenn wir in eine Gemeinschaft hineinkommen, dass wir das umarmen, dass wir alle Sünder sind. Dass wir alle Sünder sind. Römer 3, Vers 23, denn alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. So leben wir. So leben wir. Der Traum von perfekter Gemeinschaft hört bei dir und bei mir auf, ist leider so, wir alle haben Fehler. Die Frage ist, akzeptiere ich mein Gegenüber trotzdem? Und jetzt kommt's, wie Jesus Christus uns akzeptiert hat. Und Jesus Christus hat die lebendige Ortskirche geschaffen. Er ist der Herr, das ist der Chef, er ist der Bräutigam, er ist derjenige, der diese Ortskirche hier, er ist derjenige, der sie initiiert hat. Er ist der Erste und er ist der Letzte. Und er hat dich und mich berufen, weil er meine Fehler akzeptiert. Und er möchte dich einladen und er möchte mich einladen, dass wir uns gegenseitig genauso akzeptieren, wie er uns akzeptiert hat. Lukas 7, Vers 47. Ihre vielen Sünden sind ihr vergeben worden, darum hat sie mir viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Und das ist der Punkt. Wir müssen lernen, dass unsere Beziehung als allererstes von Jesus Christus, wir merken, er hat uns vergeben. Und wenn mir vergeben wird, dann kann ich auch meinem Nächsten besser vergeben. Und wenn wir mit diesem Spirit, we are one, in eine Kirche gehen, dass ich sage, ich bin bereit, nicht was Perfektes zu suchen, sondern ich bin bereit, eine Person zu suchen. Ich bin bereit, Personen und Menschen zu begegnen, wo ich lernen kann zu vergeben, wo ich das leben kann, wie Jesus Christus mit mir umgegangen ist. Dann kann Beziehung zu einem Traum werden. Wir möchten großzügig mit Fehlern umgehen. Wir müssen großzügig miteinander umgehen. Was macht aber eine Gemeinschaft so genial? Gott schuf den Menschen. Und jetzt kommen so drei Begriffe, die ich euch gerne sagen möchte. Drei griechische Begriffe. Jetzt ein bisschen theologisch. Jetzt kommt ein bisschen so, wird es ein bisschen intellektueller. Nein, es wird nicht so intellektuell. Gar nicht griechisch. Es gibt den ersten Begriff, ist hebräisch. Der heißt, dieser Begriff, ich finde den irgendwie, der klingt witzig. Ezer. Klingt so ein bisschen wie ätzend. Aber heißt Ezer. Ezer heißt übersetzt Hilfe. Und dieser Begriff, den gibt es öfters in der Bibel, vor allem im Alten Testament, weil es hebräisch ist. Und wo Menschen zusammenkommen, wo die Kraft des einen nicht reicht, kommt der andere als Hilfe dazu. So, das ist ein Begriff für funktionierende Gemeinschaft. Das erste, was ich eben gesagt hatte, war, dass wir uns vergeben. Das zweite ist, dass wir uns gegenseitig helfen. Dass wir füreinander da sind, dass wir uns gegenseitig unterstützen. Und wie genial wäre es, wenn wir auf der einen Seite in diese Ortskirche kommen, um uns zu vergeben. Und das nächste, dass wir gegenseitig eine Hilfe sind. Dass wir füreinander da sind, dass wir füreinander eine Stärke sind, dass wir hingehen zu einer Kirche und sagen, wie kann ich anderen Menschen helfen? Und ich habe das in lebendigen Ortskirchen so erlebt, dass ich hineingekommen bin und vielleicht mich einsam gefühlt habe. Das ist so meine Bekehrung sozusagen, war in einer Jugendgruppe in der Nähe von Frankfurt. Und ich habe am Anfang gemerkt, wie Menschen mir geholfen haben, weil sie ihre Freundschaft angeboten haben. Und weil sie gesagt haben, hey, ich helfe dir in der Schule, ich helfe dir in deiner Ausbildung, ich bin für dich da. So, und wenn das ein Kirchenort wird, wo das passiert, dann wird Kirche zu einem Traum. Ein zweites Wort, was ich habe, ist Ekklesia. Es ist neu, in dem Neuen Testament wird dieses Wort oft gebraucht, das ist griechisch. Ekklesia heißt klassisch die Herausgerufenen. Meist wird der Begriff damit verwendet, die Herausgerufenen, das klingt auch wieder so ein bisschen exklusiv. Wir sind so, hey, wir sind ein bisschen besser, wir sind so rausgerufen. Aber man muss verstehen, dass dieser Begriff in dem Neuen Testament viel mehr für eine andere Bedeutung benutzt wurde. Sie wurde meistens benutzt für die Gesamtheit der Christen. Für die Gesamtheit der Christen. Also auf der einen Seite bedeutet es, wir sind herausgerufen aus dieser Welt, um für diese Welt wieder da zu sein. Das nächste ist aber die Gesamtheit der Christen. Das heißt, die Gesamtheit der Christen in einem Haus, in einem Ort, weltweit oder in ihrer ganzen Vollendung. Und wenn ich diesen Begriff als Gesamtheit sehe, dann weiß ich, in dem Moment, wo die Ekklesia benutzt wird im Neuen Testament, in dem Moment, wo wir genannt werden, Ekklesia, bin ich nicht nur Herausgerufener, sondern ich bin verbunden mit der Gesamtheit aller Christen. Das heißt, ob du willst oder nicht, wenn du Christ bist, bist du Teil einer Kirche, ob du willst oder nicht. Wenn du sagst, ich lese nur zu Hause alleine Bibel und gucke mir immer nur Online-Gottesdienste an, okay, zur Corona-Zeit nicht anders möglich, ist mir schon klar. Aber grundsätzlich, wenn du sagst, ich will es nur alleine, sorry, ich muss dir was sagen, Ekklesia, du gehörst schon zur Gesamtheit der Christen. Du gehörst schon zu der lebendigen Ortskirche. Du musst nur überlegen, an welcher Stelle klingst du dich ein. Sobald du an Gott, an Jesus glaubst, bist du Teil der Kirche. Und ein dritter Punkt oder dritter griechisches Wort, erst war Hebräisch, zwei griechische, ist Koinonia. Koinonia. Dieser Begriff wird sehr viel im Alten Testament, vor allem in der Apostelgeschichte benutzt. Und Koinonia bedeutet Teilhabe. Teilhabe. Teilhabe bedeutet, mit hineingezogen zu sein. Das heißt, wenn wir über Kirche reden, bedeutet das, das eine ist, du bist berufen dazu, eine Hilfe zu sein an andere Menschen für dich. Das nächste ist, dass du, wenn du sagst, ich will überhaupt nicht zu einer Ortskirche gehören, du gehörst eh zu einer Ortskirche, du bist Teil dessen, du bist Mitglied einer Ortskirche, du gehörst dazu, du hast das Recht sogar dazu zu gehören. Und das nächste ist eben Koinonia. Du bist Teilhaber. Du bist Teilhaber. Manche wollen träumen so davon, Teilhaber einer Firma zu sein. Vielleicht träumst du davon, Teilhaber einer Kirche zu sein. Und ich möchte dir gerne sagen, in dem Moment, wo du Jesus Christus in deinem Leben aufgenommen hast, bist du Teilhaber einer Kirche. Koinonia kennt keinen Konsumgedanken. Koinonia kennt nur den Gedanken, was kann ich dazu beitragen? Das heißt, nur Konsument zu sein, ist nicht Koinonia. Ein Franziskaner, Peter Arndt, hat mal gesagt, soll Gemeinschaft gelingen, dann muss ich mehr für sie tun, als ich von ihr erwarte. Bei den ersten Christen Apostelgeschichte war das, indem sie offene Häuser hatten, indem sie sich um die Bedürftigen kümmerten, indem sie eine Güterteilung hatten. Und jetzt kommt es zu dir. Was ist deine Teilhabe an der lebendigen Ortskirche? We are one. Du bist Teil dessen. Du bist genauso ein Teil dieser lebendigen Ortskirche mit der gleichen Berechtigung wie Dom und Sarah. Weil du berufen bist. Du bist Teilhaber. Ja, es gibt Leute, die es leiten. Du sollst deine Leiter ehren. Aber du bist Teilhaber dessen. Das heißt, wenn du fehlst, fehlt jemand. Wenn du sagst, ich habe so eine Sehnsucht, nicht mehr einsam zu sein, dann nimm deinen Platz ein in der lebendigen Ortskirche. Sei eine Hilfe, sei derjenige, der da ist, der mit dazugehört und sei Teilhaber. Der Traum von Kirche, die Hoffnung der Kirche, die Hoffnung für diese Welt ist, wenn du deinen Platz einnimmst. Sei bereit zu vergeben, wo du verletzt wurdest. Sei bereit, dein Herz wieder neu zu öffnen. Sei bereit, deine Gabe einzusetzen. Aber ich möchte gerne jetzt zum Schluss einen Moment haben, wo ich dich einladen möchte, zu überlegen, wer bin ich in der Kirche? Was ist mein Platz in der Kirche? Und vielleicht gehört genau dazu, dass du in der Vergangenheit bereit bist, vielleicht falsche oder schlechte Erfahrungen zur Seite zu legen, zu vergeben, loszulassen und dich neu einzulassen auf die City Church Köln oder egal, wo deine Ortskirche ist. Und ich möchte dir ganz kurz einen Moment geben, wo du in dich gehst und vielleicht mal deine Enttäuschung und deinen Frust einfach mal ans Kreuz gibst. Wenn du das möchtest, formulier das einfach. Vielleicht formulierst du auch Namen, vielleicht formulierst du Ereignisse und lass sie gehen. Nimm das wahr, was Jesus am Kreuz getan hat. Dass er sagt, ich nehme deine Last von deinen Schultern und nehme sie auf mich. Das heißt, du hast sie nicht mehr, aber dann musst du sie auch abgeben. Wenn du sie nicht von deinen Schultern abgibst, können sie nicht von deinen Schultern genommen werden. Das heißt, nur wenn deine Enttäuschung, wenn dein Frust, wenn deine Traurigkeit über Ortskirche, über Menschen, über Leiter immer noch auf deinen Schultern lastet, dann kannst du nicht erhobenen Hauptes weitergehen und neue Gemeinschaft eingehen. Ich gebe dir kurz einen Moment, um vielleicht das einfach ans Kreuz zu bringen. Jesus, ich danke dir für die Menschen, die gerade ihren Frust ans Kreuz gebracht haben und losgelassen haben. Danke, dass deine Vergebung für sie gilt, aber auch für die Menschen, die ihnen Schaden angetan haben und sie enttäuscht haben. Ich danke dir dafür, dass eine Last gerade von ihren Schultern genommen wird, von ihrem Herz genommen wird, eine Traurigkeit, ein Frust, eine Enttäuschung, und dass sie aufrecht weitergehen können. Danke, dass das gilt für sie. Ich möchte gerne eine zweite Frage stellen. Hast du Bock auf eine lebendige Ortskirche, die funktioniert? Hast du Bock, Teil dessen zu sein? Möchtest du dein Herz öffnen und dich neu darauf einlassen? Dann heb kurz deine Hand und sag, Jesus, ich bin hier, ich stelle mich zur Verfügung. Sende du mich, leite du mich in die Gemeinschaft, wo du mich haben möchtest, die am besten für mich ist. Ich kann dir nur sagen, die beste für dich ist wahrscheinlich die City Church Köln. Ich könnte mir keine bessere Gemeinschaft vorstellen. Wenn ich in Köln leben würde, wäre das meine Kirche. 100%. Vielleicht ist es an einem anderen Ort. Vielleicht ist es auch in Bochum. Und dann herzlich willkommen in unserer Kirche, Kirchenpott. Kurze Werbung. Aber vielleicht ist es auch egal wo. Öffne deine Hand. Jesus, hier sind Menschen, die sich gerne neu einlassen wollen auf eine Gemeinschaft. Die Teilhaber sein wollen. Die das einnehmen wollen. Die Teil sein wollen von dem, was die Hoffnung dieser Welt ist. Das bist du, Jesus Christus, der durch die Ortskirche seinen Plan verwirklicht. Ich möchte dich bitten und einladen, dass du sie sendest und dass du sie leitest in die Gemeinschaft, wo sie genau reinpassen und wo sie aufblühen können. Wo sie merken, ich bin Teil etwas Größerem und zu etwas berufen und gewinne auch noch Freunde und vielleicht sogar einen Ehepartner. Danke, Jesus, für diesen Sonntag und danke für deine Kirche. Amen. Amen.
Amen. Hey, lass uns doch Renke mal einen kräftigen Applaus geben für diese Predigt. Vielen Dank, Renke. Ich persönlich glaube, dass es eine super zeitgemäße und relevante Message war. Gerade in dieser Zeit, wo wir vielleicht verstreut leben, sind wir immer noch eins. Durch Jesus, der uns verbindet. Und ich finde es so stark, diese Gedanken, dass wir einander helfen, dass wir besser zusammen sind, dass wir herausgerufen sind mit einem Auftrag und einen Unterschied zu machen in dieser Welt. Und ich fand es unfassbar hilfreich, einfach nochmal daran erinnert zu werden. Und Renke hat in seiner Predigt gesagt, dass wir nur andere Menschen lieben können und nur andere Menschen vergeben können, weil wir zuerst geliebt wurden und weil er uns zuerst vergeben wurde. Und ich möchte dir heute Morgen die Chance geben, eine Entscheidung zu treffen, dein Leben Jesus anzuvertrauen. Und wir haben diese Symbole, die wir jede Woche benutzen, um einfach zu erklären, worum geht es eigentlich. Weißt du, der Sinn deines Lebens ist es, dass du Gott liebst und dass du Menschen liebst. Das ist der Sinn deines Lebens, dafür bist du geboren. Gott hat dich geschaffen dafür, in Beziehung mit ihm zu leben, um seine Liebe weiterzugeben an andere Menschen. Und wir haben diese Symbole und das erste Symbol ist ein Herz und das steht dafür, dass Gott dich liebt. Und ich möchte das zusprechen heute Morgen, egal wo du zuschaust, egal was du gemacht hast oder wo du herkommst, Gott liebt dich. Du bist bedingungslos geliebt. Das ist eine Wahrheit, die so viel stärker ist als das, was wir in dieser Welt hören. Du bist bedingungslos geliebt. Und es gibt Dinge in unserem Leben, die trennen uns von Gott. Und dafür steht dieses X, dieses Kreuz, also dieses Tsch-tsch. Und es gibt Dinge, die uns einfach von Gott trennen, Sünde, Schuld. Und genau dafür ist Jesus am Kreuz gestorben. Wir lesen in der Bibel, als wir noch Sünder waren, starb Jesus Christus am Kreuz für uns. Und es bleibt ein Fragezeichen, nämlich eine Entscheidung, was machst du damit? Und ich möchte dich heute ermutigen, einen mutigen Schritt zu machen und zu sagen, ich möchte in diese Gemeinschaft mit Gott kommen, um dann in die Gemeinschaft mit Menschen zu kommen. Ich möchte meine Berufung entdecken. Ich möchte entdecken, dass Gottes Liebe für mich relevant wird, dass Gott mich lieben kann als unperfekten Menschen. Und hey, alles, was du brauchst, ist ein Gebet. Du bist nie weiter weg von Gott als dein nächstes Gebet. Deswegen lass uns gemeinsam beten und lass uns unser Leben in seine Hände legen. Er hat einen genialen Plan. Er hat so viel vorbereitet. Und ich möchte dich ermutigen, dass du uns schreibst, dass du der Nummer schreibst, dass du den QR-Code scannst oder dass du eine Connect-Karte hast. Lass uns wissen, dass du dich heute entschieden hast, damit wir an deine Seite kommen. Herr, Christsein ist nicht, wie wir es heute so hammer gehört haben, nicht, es soll nicht in Isolation gelebt werden, es soll in Gemeinschaft gelebt werden. Wir wollen an deine Seite kommen, dich ausstatten mit Ressourcen, mit Menschen, die dir helfen wollen, deinen Glauben zu verankern, dass du Wurzeln hast, dass wenn Stürme kommen, wenn unsichere Zeiten kommen, dass du standhaft bleibst, weil du einen Gott hast, der in Kontrolle ist. Herr, wenn du das bist, dann bete doch mit heute Morgen. Und Jesus, wir danken dir, dass du für unsere Schuld am Kreuz gestorben bist. Dank dir, dass du meinen Platz eingenommen hast, dass ein Tausch stattgefunden hat, der eigentlich keinen Sinn gemacht hat. Aber weil du uns so sehr liebst, hast du diesen Weg auf dich genommen, sodass wir heute deine Vergebung empfangen dürfen, Jesus. Und ich bete, dass du heute Leben neu machst. Ich bete, Geist Gottes, dass du jetzt kommst und dass du diese Menschen erfüllst, dass du sie von innen heraus erneuerst, Jesus. Ich danke dir, dass du Worte des ewigen Lebens hast. Ich danke dir, dass mit dir das Leben wie ein Abenteuer ist, Herr. Dass du Dinge vorbereitet hast, von denen können wir noch gar nichts wissen. Und wir legen unser Leben heute Morgen in deine Hände. Und wir danken dir, Jesus, dass du ein guter Gott bist, der uns trotz unserer Fehler, trotz unserer Schuld annimmt und vergibt und alles neu macht. Dafür preisen wir dich in Jesu Namen. Amen. Amen. Hey, wenn du das gebetet hast, dann geben wir dir als allererstes einen fetten Applaus hier, weil das war die beste Entscheidung deines Lebens. Und ich möchte dich einladen, jetzt nochmal aufzustehen, da wo du sitzt. Wir wollen Gott einfach feiern. Wir wollen feiern, dass Gott lebt und dass seine Kirche lebt, dass sie sich nicht versteckt, sondern dass sie lebendig ist, dass Menschen immer noch verändert werden, dass Menschen immer noch gerettet werden, dass im Himmel eine Party stattfindet, wenn jemand sich für Jesus entscheidet. Da geht es richtig zur Sache gerade. Und deswegen wollen wir ihn feiern. Wir wollen ihn groß machen. Wir wollen einfach jubeln in dieser Zeit, weil Gott der gleiche ist, gestern, heute und in Ewigkeit. Alright? Come on, let's do it.
Wir als Köln City Church haben den Traum, unsere Stadt mit der Liebe Gottes zu verändern. Wenn du dich weiter mit uns connecten willst, dann nutzt auch unsere Website citychurch.köln oder schau auf unserer Facebook- oder Instagram-Seite Köln City Church vorbei.